danken euch vielmal für die wunderschönen Lieder. Es ist schön, mit euch zu singen. Ich möchte einleiten, gerne noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist nicht nur unendlich groß, sondern deine Liebe ist wunderbar, herrlich. Danke. Danke für so viel Beständigkeit in deiner Liebe. Danke, dass auf dich total Verlass ist. Und danke, dass du zu uns gesprochen hast in deiner Liebe. Und wir brauchen dein Reden. So nimm uns bitte an der Hand. Führe uns nicht nur beim Reden, sondern auch beim Mitdenken. Herr, dass das, was wir hören, dass das wirklich unser Herz berühren kann. Danke, allmächtiger Vater. Amen. Ich habe ein christliches Buch in den Händen gehabt mit dem Titel »Wähle zwischen Leben und Tod«. Geschrieben von einem Mann, der als Christ für einige Zeit im Gefängnis sitzen musste. Er war Evangelist und Sänger, sehr begabt. Viele Menschen sind durch seinen Dienst zum Glauben gekommen. Manche haben davon berichtet, wie sie durch seine Verkündigung Jesus Christus endlich und erstmals begegnet sind. Aber in einer dunklen Stunde ist er schlimm abgestürzt, der Ruf ruiniert, sein Dienst zerstört und das Zeugnis von Jesus Christus ist in der Öffentlichkeit in den Schmutz gezogen worden. Und als ich so in diesem Buch blätterte und daran dachte, was geschehen ist, haben mich viele Fragen beschäftigt. Was geschieht im Leben einer Person, die solches tut? Was ist wohl durch seinen Kopf gegangen? Was war es nur, das ihn veranlasst hat, all das in den Dreck zu ziehen, in das er vorher sein Leben investiert hat? Und ich merkte in diesen Fragen, dass ich mich das gar nicht nur wegen ihm frage, sondern auch wegen mir selbst. Und ich habe mich das auch wegen uns gefragt, wo es doch auch bei uns so leicht geschehen kann, dass unser Zeugnis von Jesus Christus und unsere Freude über ihn sozusagen pleite gehen kann, wenn wir Jesus ungehorsam sind. Was ist es, was uns dazu bringt, das neue Leben, das Jesus uns gibt, zu ruinieren? Es ist eine Frage, meine ich, der wir uns stellen sollten. Du bist Christ. Schön. Doch dann ist es auch so, dass Versuchungen überall über deinen Weg gelaufen kommen. Sie versuchen an jeder Ecke, dich zu Fall zu bringen. Und darum die Frage, mit der du dich in deinem Leben auseinandersetzen musst, ist, wie macht der Versucher seine Arbeit? Wie kommt er zu uns? Was für Tricks wendet er an? Wie will er uns zerstören? Einfach, damit wir gefasst sind und nicht überrumpelt werden. Nun, in unserem Predigttext finden wir genau dieses Thema. Dieser Predigttext spielt ganz am Anfang der Geschichte der Menschen. Und es geht um das Thema, wie der Versucher uns in die Pfanne hauen will. Oder auf gut Schweizerdeutsch gesagt, wie er uns der Versucher beistellen will. Und dazu wollen wir jetzt den Bibeltext hören. Ich bitte Priska heraus, dass sie 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 6 für uns liest. 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Ich freue mich, wenn ihr mit aufschlagt. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 6.
Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe, Gott, gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist, und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß.
Vielen Dank. Liebe Freunde, was wir hier in 1. Mose 3 lesen, ist eigentlich eine Fallstudie über Versuchung. Nun, in einer Fallstudie eliminiert man die veränderlichen Rahmenbedingungen. Man lässt all das weg, was das Ergebnis irgendwie verfälschen könnte, damit man die Sache selbst, den Kern der Sache, studieren kann. Nun, in der Situation, wo der Versucher Eva angeht, erkennen wir einiges, was bei ihr der Fall ist und bei uns anders. Zum Beispiel, Eva hatte keine Vergangenheit, der sie ihr Versagen, ihre Sünde, in die Schuhe schieben konnte. Sie konnte also nicht zum Beispiel sagen, die sind schon 10 Jahre auf mir herumgetrampelt und ständig haben sie mich drangsaliert, da bin ich einfach halt einmal explodiert. Nein, da gibt es bei Eva nichts, keine Vergangenheit, der sie ihr Versagen in die Schuhe schieben kann. Eva, genauso wie Adam, beide sind direkt von Gott geschaffen worden. Und als Gott sie geschaffen hatte, sagte er, dass diese Schöpfung sehr gut sei. Anders als die heutigen Menschen waren Adam und Eva nicht schon von Geburt an Sünder und von Gott getrennt. Weiters lebten Adam und Eva in einer perfekten Umgebung. Nichts musste sie da von Gott wegführen, gar nichts. Und so steht also Eva hier am Anfang der Schöpfung, an einem strahlenden Tag. Und Eva steht da als ein wunderbares Geschöpf, ohne Sünden, ohne verdorbene Herkunft, keine verwilderte Natur, nichts Kaputtes rund um sie herum. Wir haben hier also eine ideale Situation für eine Fallstudie über Versuchungen, ohne alles Negative, was das Ergebnis verfälschen könnte. Nun, wenn wir die Art beobachten, wie der Versucher zu Eva kommt, merken wir, dass obwohl diese Geschichte aus der fernen Vergangenheit kommt, dass sie so aktuell ist wie die Versuchung gestern Abend, so aktuell wie die Versuchung, die heute Morgen bei dir angeklopft hat. Die Versuchung, der du zu Hause, bei dir, in der Arbeit, in der Familie oder auch unterwegs begegnest. Die Situationen, die Kulissen gewissermaßen, das Rundherum, das hat sich vielleicht verändert. Aber die Methoden der Versuchung, die haben sich nicht verändert. Und die möchte ich gerne mit euch heute etwas näher anschauen. Wenn wir diese Geschichte lesen, wird eines klar. Wenn der Versucher kommt, tarnt er sich. Und er kommt sozusagen in Verkleidung. Der Verfasser schreibt hier in Vers 1, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Nun, als die Schlange sich Eva näherte, kam sie nicht als ein scheußliches, ekliges Tier, Igitt. Nein. Das geschah vor dem Sündenfall, vor dem Fluch, der durch die Sünde in die Welt kam. Also noch bevor die Schlange auf dem Bauch kroch wie heute. Da war kein Rasseln als Warnung vor der drohenden Gefahr. Nichts, was Eva irgendwie alarmiert hätte. Und so ist es auch bei uns. Wenn Satan zu dir kommt, kommt er nicht in der Form einer Schlange. Er kommt nicht mit dem Gebrüll eines Löwen. Er kommt nicht mit einer Sirene, mit Blaulicht und Tatitato. Und er kommt auch nicht mit einer roten Fahne, die er schwenkt. Satan gleitet nur einfach sanft in dein Leben hinein. Und wenn er kommt, gleicht er schon fast einem guten Freund. Es ist gar nichts an ihm, was dich erschrecken würde. Das Neue Testament sagt, er verkleide sich in einen Engel des Lichts. Er tarne sich als Diener Gottes, der sich für Gutes einsetzt. Eines ist ziemlich klar. Wenn der Feind dich angreift, kommt er getarnt in Verkleidung. Es ist so, wie Mephisto in Goethes Faust sagt, den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hat. Aber er tarnt nicht nur sich als Person, er tarnt auch seine Absichten. Er flüstert Eva nicht zu, ich bin da, um dich zu versuchen. Er will nur ein Gespräch führen. Er will nur über den Glauben reden. Er will gar nicht über Sünde reden. Nein, nein. Die Schlange eröffnet das Gespräch, indem sie sagt in Vers 1, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was meint ihr? Gegen eine Frage ist doch nichts einzuwenden. Satan möchte sich ja eigentlich nur informieren. Er möchte nur Dinge klären. Er sucht eigentlich nur eine Klarstellung. Zum Beispiel so. Schau, ich möchte nur wissen, was deine Auslegung ist. Ich möchte verstehen, was Gott eigentlich gemeint hat. Hat er wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Siehst du, er ist ein religiöser Teufel. Er ist ein gläubiger Teufel. Er klopft nicht bei dir an und sagt, hey Fritz, gib mir eine halbe Stunde und ich werde deinen Glauben zerstören. Nein, alles was er will, ist mit dir über einen Punkt deines Glaubens reden. Er möchte nur gerne Gottes Wort auslegen, in Anführungszeichen. Was meinst du? Ist es möglich, ein Gespräch über den Glauben zu führen, das uns schaden kann? Ist es möglich, ein Gespräch über den Glauben zu führen, das uns dazu führen kann, Gott ungehorsam zu sein? Da sind wir vielleicht sehr überzeugt von der Gnade und halten die christliche Freiheit hoch über alles. Wir kennen die Freiheit der Söhne Gottes, die Freiheit der Töchter Gottes. Du kannst alles tun, was du willst, wann du willst und mit wem du willst. Du bist frei zu tun, was du willst. Keine Einschränkungen, keine Gesetze. Frei sein, denn Gott ist gnädig. Und sogar wenn ich sündige, ist Gottes Gnade noch größer. So sagt es das Neue Testament. Ist es nicht wunderbar, dass ich immer Gottes Gnade habe? Weil wenn ich sündige, zeigt sich seine Vergebung, zeigt sich seine Gnade noch mehr, noch stärker. Da lässt sich ja eigentlich entspannt sündigen. Das ist so befreiend. Ja, in solchen Gesprächen finden wir gute Gründe, oder soll ich eher sagen gut klingende Gründe, um einen eigenen Weg zu finden und Gott ungehorsam zu sein. Alles einfach darum, weil wir nicht die Nähe Gottes suchen, sondern eher die Grenzen. Wie weit kann man noch Gott gehen? Etwas anderes, was Satan in diesem Gespräch tut, in dieser Diskussion, er richtet Evas Aufmerksamkeit auf den einen Baum in der Mitte des Gartens. Sinngemäß beginnt er es ungefähr so: Ich verstehe echt nicht, warum Gott euch von diesen guten Bäumen nicht essen lassen will. Und nun rückt Eva zu Gottes Verteidigung aus. Sie macht sich sozusagen zum Anwalt von Gottes Sache. Nein, wir können von allen Bäumen des Gartens essen, außer von den Früchten des einen Baumes dort in der Mitte des Gartens. Von seinen Früchten dürfen wir nicht essen, wir dürfen sie auch nicht berühren. Einige Leute verteidigen Gott, indem sie strenger als Gott sind. Sie kennen nicht nur Gottes Gebote, sondern sie glauben, sie seien heiliger, wenn sie über diese Gebote hinausgehen. Und darin liegt eine Gefahr. Eva sagt, wir dürfen nicht davon essen. Wir dürfen sie nicht einmal berühren. Und was Satan natürlich erreicht hat damit, ist ihre Aufmerksamkeit auf diesen einen Baum zu richten. Das Einzige, was Gott verboten hat. Manchmal drehen Menschen all dem Guten, all dem Segen von Gott den Rücken zu. Und natürlich können sie dann das Gute von Gott nicht mehr sehen. Satan will unsere Aufmerksamkeit lenken. Satan verschiebt unsere Blickrichtung. Und plötzlich steht da diese eine Sache, die du unbedingt haben musst, dass du alles tust, um sie zu bekommen, richtig versessen darauf, und wir vergessen alles andere, was Gott für dich, für mich tut. So kommt Satan getarnt, in Verkleidung. Er versteckt, wer er ist, und er versteckt auch, was er will. Und auf diese Art und Weise will er unsere Aufmerksamkeit, unsere Blickrichtung umlenken. Der zweite Teil seiner Strategie ist es, Gottes Wort anzugreifen. Als Eva antwortet, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Dann wirft Satan den Kopf zurück und mit einem unwiderstehlichen Lächeln sagt er, also hör mal, dass ihr sterben werdet. Na komm schon, das glaubt ihr doch nicht wirklich. Ein klein wenig von dieser Frucht. Ein klein wenig probieren und deswegen sterben. Das ist doch nur eine kleine Übertreibung, die Gott gebraucht hat, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Das meint er doch nicht so. Hör mal, ihr seid doch zu gescheit, als dass ihr glauben würdet, dass Gott, der euch diesen wunderbaren Garten gegeben hat, diese schönen Bäume und diese herrlichen Früchte, dass er traurig wäre, nur weil ihr eine Frucht esst. Sterben, das könnt ihr doch nicht im Ernst meinen. Das hat Gott sicher nicht so gemeint. Ja, ich kann durchaus an die ganze Bibel glauben und an die Irrtumslosigkeit der ganzen Bibel glauben, mit einer Ausnahme. Gott meint es sicher nicht so, wenn er sagt, dann müsst ihr sterben. Schaut, seit tausenden Jahren hat Satan die gleiche Strategie wiederholt, die gleiche Masche benutzt. Sie ist das Thema von Romanen. Die Autoren manipulieren die Handlung so, dass die Hauptpersonen in provozierender Weise Gott ungehorsam sind, aber am Ende alles gut ausgeht. Alles paletti. Es ist auch das Thema in so vielen Filmen, wo die Hauptdarsteller gegen Gottes Ordnungen rebellieren, aber nachher glücklich weiterleben wie eh und je. Ist doch alles gar kein Problem, sagt Satan. Ist doch alles easy. Und so wird uns das auch in der Werbung vermittelt. Und wir gewöhnen uns dran, an diesen Duft, an dieses Parfüm namens Sünde, dass wir uns kaum mehr vorstellen können, wie der Duft der Sünde in Gottes Nase stinkt. Wie reagierst du auf die Warnung Gottes? Meint Gott das, wenn er sagt, Zitat, wer seiner sündigen Natur folgt, der wird von dieser Natur das Verderben ernten? Meint Gott das, wenn er festhält, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch erntet, was er sät. Meint Gott das, wenn er warnt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Meint Gott das, wenn er sagt, wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten, so in Hebräer 13, Vers 4. Meint Gott das, wenn er klar macht, dass Sünde Zerstörung und Strafe nach sich zieht, dass Sünde kaputt macht? Liebe Freunde, Gott nimmt es ernst mit der Sünde, weil er es ernst nimmt mit der Liebe zu dir. Das ist der Punkt. Gott nimmt Sünde ernst, weil er dich liebt und weiß, welche Zerstörung Sünde in dein Leben, in mein Leben hineinbringt. Zerstörung in deine Beziehungen. Zerstörung in deinen Charakter. Zerstörung in dein Leben mit Gott. Gott nimmt Sünde ernst, wie liebende Eltern es ernst nehmen mit dem Feuer und das Kind warnen, weil sie wissen, wie Feuer das Kind lebenslänglich verunstalten kann, selbst erlebt. Wie Feuer das zu Hause zerstören kann und gewaltigen Schaden anrichten kann. Aber wie ist es für dich? Wie empfindest du das? Nimmst du Gott ernst, wenn er solche Warnungen ausspricht? Schau, Satan greift nicht nur Gottes Wort an, sondern er zielt eigentlich noch tiefer. Er attackiert Gottes Charakter, der hinter seinem Wort steht. Die Schlange sagt da in Vers 5, Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, indem ihr Gutes und Böses erkennt. Satan verleumdet hier eigentlich Gottes Liebe. Er sagt eigentlich, wisst ihr, warum Gott euch dieses Gebot gab? Er will eure Freude vermiesen. Er will euch an der kurzen Leine halten. Er will nicht, dass ihr frei seid und das schöne Leben genießt. Er will euch unten halten. Er will euch unwissend halten. Er weiß ganz genau, dass wenn du von dieser Frucht isst, du sein wirst wie er und Gutes und Böses erkennen wirst. Dann wirst du Dinge erleben, die du dir in den kühnsten Träumen nicht hast vorstellen können. Weißt du, Gott hat ein verstecktes Motiv, eine versteckte Absicht. Er hat einen heimlichen Plan, nämlich zu deinem Nachteil. Schau, wenn die Quelle vergiftet ist, wenn einmal der Brunnen vergiftet ist, dann ist alles Wasser vergiftet. Alles Wasser verseucht. Eine der schönsten Liebeserklärungen in der Bibel finden wir im Bericht von Ruth und Naomi. Da sagt Ruth zu Naomi, ich gehe nicht weg von dir, Naomi. Denn wohin du gehst, da gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe mag mir antun, was er will, nur der Tod wird mich trennen von dir. Ein wunderschöner Ausdruck von Hingabe und Loyalität, von Treue, von Liebe. Aber angenommen, jemand hätte Naomi ins Ohr geflüstert. Naomi, Ruth ist nur aufs Geld aus. Die Moabiterin will nur nach Israel hereinkommen, um einen reichen Juden zu heiraten. Sie weiß, dass sie nur mit dir hineinkommt und sie wird dir das Blaue vom Himmel runter versprechen, um ein Visum für Israel zu bekommen. Wenn Naomi das geglaubt hätte, wäre die Quelle vergiftet gewesen. Jedes gute Wort von Ruth hätte Naomi verdächtigt. Jede liebe Tat von Ruth hätte Naomi zurückgewiesen. Wenn du die Quelle vergiftest, wenn du den Brunnen vergiftest, dann ist alles Wasser verseucht. Wenn du Gottes Wort in Frage stellst, weil du Gottes Liebe anzweifelst, dann hat Satan schon gewonnen. Schon gewonnen. Wie leicht unterliegen wir dann? Denn wir alle haben dem König der Finsternis, dem Feind Gottes, lange genug gedient und haben nur zu lang in seinem Machtbereich gelebt. Und wenn wir dann ins Königreich von Gottes Sohn kommen, tragen wir unsere Zweifel und unsere Verdächtigung, unser Misstrauen mit uns mit hinein. All das, was unser Leben geprägt hat, nehmen wir mit hinein. Und wenn dann etwas Schmerzhaftes in unserem Leben geschieht, etwas Schlimmes, etwas, was uns aus der Bahn wirft, dann kommen in uns die Fragen hoch, warum, warum? Und das Misstrauen nagt an uns. Es ist wie ein Dolch im Herzen. Und glaub mir, es ist wie ein Dolch auch im Herzen Gottes. Da ist dann so ein Verdacht gegen Gott, wenn etwas Widerwärtiges unser Leben trifft. Und wir meinen, Gott sei gegen uns. Manchmal sind wir sogar so verkehrt, dass wir Gottes Güte anzweifeln, auch wenn er uns viel, viel Gutes getan hat. Wenn dann also vielleicht sogar unerwartet etwas Wunderbares in unser Leben kommt, dann empfinden wir zuallererst einmal Freude und dann, kurze Zeit danach, nach diesem Sonnenschein, plötzlich kommt so ein Schatten in unser Leben, wie eine Wolke über uns und wir denken, Gott könnte das Schöne uns schon bald wieder wegnehmen. Gott will vielleicht nicht, dass ich seine Güte genieße. Kaum beginnt die Freude, kommt schon der Verdacht, dass er sie mir sadistisch wegreißen könnte. Merken wir uns, wenn wir Gottes Güte und Liebe anzweifeln, werden wir auch sein Wort anzweifeln. Wenn wir glauben, Gott will uns ein erfülltes Leben vorenthalten, dann hat der Versucher sein Ziel schon erreicht. In unserem Text heißt es ab Vers 6: Und die Frau sah. Und nun gefällt die verbotene Frucht ihren Augen. Sie hat den Lügen des Versuchers ihr Ohr geschenkt und nun kommen die Augen nach. Nun übernehmen die Sinne die Kontrolle. Wenn du Gott aus dem Blick verlierst und dann an Gottes Wort und an seiner Güte zweifelst, dann wird dein Blick wach, dann werden deine Sinne wach fürs Böse, für das, was dich kaputt macht. Was für dich völlig jenseits war zuvor, wird zu dem, was du mehr ersehnst als alles andere in der Welt, sogar wenn es dich zerstören kann. Dich zerstören? Wegen etwas von dieser Frucht? Fragt jetzt vielleicht jemand. Sicher nicht wegen dem bisschen Frucht. Du willst mir doch nicht sagen, Eva habe gesündigt, indem sie von dieser Frucht probiert hat. Und deshalb habe dann auch Adam gesündigt. Und deshalb sei dann der Mord von Kain an Abel in ihre Familie gekommen. Und dadurch, du willst mir doch nicht sagen, dass dieses kleine bisschen Frucht die ganze Menschheit ins Unglück und in die göttliche Verurteilung gebracht hat. Nein, nicht ein Stück Frucht, sondern ein hässlicher Verdacht gegen Gottes Charakter und letztlich dann daraus folgend der Ungehorsam gegen Gottes gutes Wort. Das hat zur Abkehr von Gott geführt. Wann immer wir Gottes Güte anzweifeln oder klein machen, beginnen wir uns von Gottes Wort, von Gott zu distanzieren. Langsam, allmählich. Die Frucht ist dann nur noch die Fortsetzung. Die Fortsetzung, die uns ins Unglück führt, in den Ungehorsam und den Schaden komplett macht. Angenommen, Satan wäre an jenem Morgen gekommen und hätte gesagt, schau, unterschreibe dieses Papier, sage Schluss mit Gott. Glaub mir, das Papier wäre im Abfall gelandet. Wenn Satan an uns herantritt, schleppt er nie die Ketten mit. die uns dann nachher versklaven. Das tut er nicht. So dumm ist er nicht. Nein, er kommt nicht sichtbar mit den Ketten. Vielmehr kommt er mit einer Krone, die uns nobel und super ausschauen lässt. Er kommt mit dem Angebot von Freiheit, von Genießen, von Ansehen, von Erkennen, Erkenntnis, von Erfolg, von den Konsequenzen. Verrät er dir nie etwas, kein Sterbenswörtchen. Und so werden wir zerstört. Das ist die Lektion. Erstens, Satan kommt getarnt in harmloser Verkleidung zu uns. Er versteckt, wer er ist. Er versteckt, was er will, seine Absichten. Und so will er unsere Aufmerksamkeit, unsere Blickrichtung kanalisieren, umlenken. Zweitens, die Versuchungen, die uns zerstören, greifen Gottes Charakter, greifen Gottes Herz an. Sie greifen Gottes Wahrhaftigkeit. Sie greifen Gottes Güte und Liebe an. Und wenn wir dann Gottes Liebe und Güte aus dem Blick verlieren, distanzieren wir uns im Herzen von Gott. Und so distanzieren wir uns allmählich und zunehmend von Gottes Wort und werden schließlich ungehorsam zu unserem eigenen Schaden. Bitte versteht mich gut. Es geht mir nicht um etwas Enges, was uns einschnürt. Christsein ist nicht Moral und Regeln einhalten. Christsein ist eine tiefe Beziehung zu Gott, der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Gott, dem du so kostbar bist, dass er dich zu seinem Kind macht. Seinem Kind, das er beschenkt. Und jede Gabe Gottes, jedes Geschenk Gottes ist gut und vollkommen. An seiner Güte und Liebe gibt es nie auch nur den Schatten einer Veränderung. Auch nicht in deinem Leben. Das Wesen der Sünde dagegen liegt darin, Gottes Liebe und Güte anzuzweifeln, so dass wir uns im Herzen von Gottes Wort distanzieren und schließlich ungehorsam werden. So will ich uns gerne heute einprägen. Der Garten Eden gehört dir, bildlich gesprochen, der Garten Eden gehört dir als ein Geschenk aus Gottes Hand. Freue dich daran und vertraue ihm. Freue dich daran, an all dem Guten von Gott und vertraue ihm. In der nun folgenden stillen Minute, die wir haben, möchte ich dir gerne eine Frage mitgeben. Gibt es etwas, gibt es Situationen, wo du Gott misstraust oder wo es dir einfach schwer fällt, Gott zu vertrauen? Wo du vielleicht einfach ein ungutes Gefühl Gott gegenüber hast? Das sind die Türen und die Türfallen, die Türschnallen, die der Versucher betätigt. Das ist der Punkt, wo es um die Wurst geht. Gibt es Situationen, wo es dir schwer fällt, Gott zu vertrauen, wo du ein ungutes Gefühl Gott gegenüber hast? Und da möchte ich einfach gerne in Erinnerung rufen, nein, der Garten Eden, das Paradies, gehört dir als ein Geschenk aus Gottes Hand. Freu dich daran, vertraue ihm. Jetzt ist deine Zeit zum Nachdenken. Ich werde die Zeit mit einem Gebet abschließen. Allmächtiger Vater, ich möchte dir so sehr danken, dass du uns geliebt hast, schon als wir noch weit weg waren von dir, sogar dir in Gleichgültigkeit oder sogar in Feindschaft gegenüber gestanden sind. Und danke, dass deine Liebe kein bisschen abgenommen. Danke, dass es da nie auch nur einen Schatten, den Schatten einer Veränderung geben kann. Ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast und dass Jesus jetzt in uns, im Innersten drin, im Herzen drin lebt durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir jetzt sozusagen in deinen Armen sein dürfen. Auch wenn wir noch mitten in dieser chaotischen Welt drin leben, in einem chaotischen Leben öfters. Danke, dass du uns umgibst, uns umarmt hältst und zugleich in unserem Herzen drin wohnst. Wie gut bist du. Jesus Christus, ich möchte dich gerne mehr und mehr einfach lieben, aus ganzem Herzen und dir im Herzen nahe sein und bleiben. Bitte halte meinen Blick auf dich gerichtet. Bitte fülle mein Herz mit diesem Blick auf dich. Danke für deine Güte und Liebe.